In Zukunft sitzt ein Pirat in Brüssel. 7,1% der Stimmen hat die schwedische Piratenpartei bei den jüngsten Europawahlen erhalten und damit ein Abgeordnetenmandat errungen. Insgesamt 229.117 deutsche Wähler haben für die Piratenpartei Deutschlands gestimmt. Die meisten dieser Wähler sind jung und finden es gut, dass sich eine politische Kraft dafür einsetzen will, dass zum Beispiel Musik im Internet nichts kosten soll. Das ist einer der politischen Programmpunkte der Piratenpartei. Am Telefon ist jetzt der Vorsitzende Dirk Hilbrecht. Guten Tag.
Guten Tag.
Seit 2006, Herr Hilbrecht, gibt es die Piratenpartei Deutschlands. Aber erst jetzt kann man sagen, haben Sie die große europaweite Aufmerksamkeit. Spüren Sie denn auch schon die Last der Verantwortung?
Ja, es ist natürlich schon was anderes, ob man halt dabei ist, so Strukturen im Kleinen aufzubauen oder ob dann tatsächlich ein großes öffentliches Interesse da ist. Aber wir finden das eigentlich alle sehr spannend und natürlich auch sehr erfolgreich, weil wir damit unsere Ziele endlich auch einem größeren Publikum nahebringen können und dafür Interesse in der Öffentlichkeit herrscht.
Sich als Pirat zu bezeichnen, ist ja so eine Sache. Da kann man an die Freiheitsromantik vom Roten Korsar denken oder an schwarze Männer in Schlauchbooten mit Kalaschnikows und Panzerfäusten, die Schiffe klauen. Welches Piratenbild haben Sie denn?
Ja, der Name kommt ja aus Schweden, wo es seinerzeit um sogenannte Internetpiraterie ging und ein Anti-Piraterie-Büro gegründet wurde. Naja, und da haben die Schweden dann gesagt, okay, wenn die uns als Piraten bezeichnen, dann tun wir das auch, aber wir wollen das auf konstruktive Weise. Und so entstand in Schweden die Piratenpartei und auf diese Weise haben wir in Deutschland dann diesen Namen auch übernommen. Und das ist sicherlich auf jeden Fall halt das Freiheitsideal, was da dahinter steht und eben auch, dass dieser Name von außen an uns rangetragen wird. Wir haben uns da nicht drum gerissen, aber wenn man uns so nennt, na gut.
Den enormen Zulauf verdanken Sie der öffentlichen Diskussion über Freiheit und Beschränkung im Internet. Da hat es harte juristische Entscheidungen gegeben. In Schweden wurden die Betreiber der Pirate Bay-Plattform zu Gefängnisstrafen verurteilt. Von dieser Plattform aus hatte man kostenfreien Zugang zu Musik und Filmen im Netz. In den USA wurde jüngst die Nutzerin einer Musiktauschbörse zu 2 Millionen $ Schadenersatz verurteilt. In Deutschland gab es erheblichen Widerstand gegen die Regierungsentscheidung, kinderpornografische Seiten im Internet gesetzlich zu sperren. Sind die Piratenparteien nicht einfach nur politische Krisengewinnler?
Naja, dass eine politische Krise existiert, denke ich, haben auch die Beispiele, die Sie eben gebracht haben, zeigen das deutlich. Als Gewinnler würde ich uns keinesfalls bezeichnen, denn glauben Sie mir, jeder von uns würde viel lieber was anderes machen, als sich politisch zu engagieren, weil das ein sehr anstrengendes Geschäft ist. Aber es ist offensichtlich nötig, weil hier bestimmte Dinge total falsch laufen. Die von Ihnen genannten Entscheidungen zeigen das. Auf der einen Seite halt Urheberrechtsentscheidungen, die sich einseitig an den Interessen der Verwerterindustrie orientieren und die versuchen halt Kultur im Internet, Kulturaustausch, das Sprechen über Kultur in ein immer stärkeres Korsett zu zwängen, wo wir sagen, das geht nicht. Dadurch kann man Kultur auch kaputt machen und genau das passiert hier. Und auf der anderen Seite die Privatsphäre und die Freiheitsrechte des Bürgers, die halt dann mit solchen Sachen beschnitten werden, wie jetzt dem sogenannten Zugangserschwernisgesetz, das vordergründig gegen Kinderpornografie aufgestellt wurde, das aber letztendlich eine Zensurinfrastruktur im Internet etablieren will. Und da sagen wir, das geht nicht. Dagegen wenden wir uns und das tun wir auch ganz entschieden.
Kommen wir mal auf diese beiden Punkte. Zuerst mal das Urheberrecht. Also in Ihrem Parteiprogramm formulieren Sie Ziele dazu. Da treten Sie für die unbeschränkte Möglichkeit digitaler Kopien ein im Internet. Zugleich heißt es aber auch in Ihrem Programm, dass das Urheberrecht nicht völlig abgeschafft werden soll. Das ist doch erstmal ein Widerspruch, oder?
Ja, Sie haben das jetzt eben zitiert und das war nicht ganz korrekt zitiert, denn wir sagen nicht, dass das Kopieren im Internet vollständig frei sein soll. Was wir sagen ist, dass das nicht kommerzielle Weitergeben kulturellen Gutes oder der nicht kommerzielle Austausch kulturellen Gutes unbeschränkt sein sollte. Das ist letztendlich nichts anderes, als es schon lange Zeit gab. Wir erinnern uns an Zeiten, wo halt Musikkassetten beworben wurden mit dem Slogan verdammt nah an der CD und damit geradezu zum Kopieren von Musik aufgerufen wurde. Und genau dies wird seit einiger Zeit, seit einigen Jahren im Internet immer stärker reglementiert und kriminalisiert. Da sagen wir, das ist falsch. Was wir nicht abschaffen wollen, ist das Urheberrecht als solches. Natürlich soll ein Künstler die Hoheit darüber haben, zu bestimmen, was mit seinem Werk passiert. Aber das muss letztendlich als gesamtgesellschaftlicher Prozess gesehen werden. Kulturgut gehört nicht nur dem Schaffenden, sondern Kulturgut lebt auch davon, dass die Gesellschaft sich darüber austauschen kann. Und dieser Aspekt kommt unseres Erachtens in der öffentlichen Diskussion in den letzten Jahren viel zu kurz.
Die Piratenpartei Deutschlands im Gespräch mit Deutschlandradio Kultur ist der Vorsitzende Dirk Hilbrecht. Aber Herr Hilbrecht, jetzt, wenn der einzelne Künstler sozusagen davon seiner Arbeit leben soll, ist er eben auch angewiesen darauf, dass Konsumenten dafür bezahlen. Mittlerweile ist es so, dass fast jedes Musikstück mit einem Mausklick kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden kann. In Zukunft kann das auch mit Büchern so sein. Der Schriftsteller Burkhard Spinn hat vor einigen Tagen auf einer Podiumsdiskussion zum Thema gesagt, dass das Internet für ihn so etwas wie der Frühkapitalismus sei. Also Leute, die Geld machen wollen ohne Regeln, und Konsumenten, die nichts mehr bezahlen wollen. Und in 10 Jahren könnten Leute wie er keinen Cent mehr an ihrer Arbeit verdienen. Was sagen Sie denn so einem Mann?
Naja, wenn wir auf die Musik zurückgucken, dann sage ich auf jeden Fall, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Denn tatsächlich gibt es seit 10 Jahren Tauschbörsen und wir haben immer noch erfolgreiche kommerzielle Musik. Tatsächlich gibt es die Möglichkeit, Dinge sich im Internet sozusagen frei zu besorgen. Auf der anderen Seite gibt es sehr erfolgreiche Downloadportale wie Amazon oder andere, über die man sich halt Musik auch weiterhin gegen Bezahlung herunterladen kann. Und das tun die Leute. Diese Portale machen Millionenumsätze. Und zum Dritten ist es einfach nichts Neues, sich über Musik zu unterhalten. Und das Problem ist, dass eventuell bestimmte Geschäftsmodelle in Zukunft nicht mehr funktionieren, weil sich die technischen Voraussetzungen geändert haben. Da sage ich aber, da muss man sich drauf einstellen. Und Künstler, die da flexibel genug sind, die schaffen das auch und die können auch heute noch Geld mit ihrer Kunst machen und die werden das auch in Zukunft können.
Lass uns mal auf den zweiten Aspekt zu sprechen kommen. Die Debatte über die Kinderpornografie, über die Zensur von kinderpornografischen Seiten. Heute findet in Berlin eine große Konferenz statt, die dem Schutz vor sexueller Gewalt gegen Kinder gewidmet ist. Mit dem Fokus auf die neuen Medien, sprich das Internet. Auch dieser Diskussion verdankt die Piratenpartei einen Zulauf, weil die Sperrung von Kinderpornografie-Seiten der Ideologie des freien Netzes widersprechen. Jetzt will ich mal ganz direkt den politischen Mandatsträger ansprechen, Herr Hilbrecht. Was tun Sie denn gegen diesen kriminellen kinderpornografischen Marktplatz im Internet?
Ja, Sie vermischen hier, denke ich, zwei Dinge, die so nicht zusammengehören. Wenn Sie sich angucken, was wir sagen, dann haben wir nie gesagt, dass Kinderpornografie in irgendeiner Weise tolerabel wäre oder toleriert werden soll.
Das habe ich auch nicht behauptet.
Was wir aber sehen ist, dass hier ein Gesetz verabschiedet wird, bei dem vorrangig gesagt wird, es ginge hier darum, Kinderpornografie und damit auch Kindesmissbrauch zu bekämpfen. Tatsächlich passiert das aber nicht. Denn unseres Erachtens muss der Kampf gegen Kindesmissbrauch an der Quelle anfangen. Das Kind darf schon gar nicht mehr missbraucht werden. Und entsprechendes Material, was sich im Internet oder auch irgendwo anders, Internet ist da ja nur einer der vielen Vertriebswege, oder auch irgendwo anders findet, das muss gelöscht werden. Dieses Material darf gar nicht mehr verbreitet werden. Dann erledigt sich nämlich die Diskussion darum, ob man auf der Empfängerseite zu irgendwelchen Maßnahmen diesbezüglich greifen muss. Diese Diskussion erledigt sich von selbst. Wir halten diese Diskussion deshalb für sehr gefährlich, weil hier die Büchse der Pandora geöffnet wird. Es wird vorrangig gesagt, wir wollen Kinderpornografie sperren. Tatsächlich schafft man aber ein Instrument, mit dem man beliebige Inhalte sperren kann. Und wenn Sie sich die politische Diskussion der vergangenen Wochen angucken, dann sehen Sie, dass da auch schon fleißig die Messer gewetzt werden und dass solche Ideen mittlerweile mannigfach geäußert wurden, dass alle möglichen Inhalte aus dem Internet gesperrt werden. Und hier sagen wir, hier wird eine Zensurinfrastruktur aufgebaut und dem stellen wir uns entgegen.
Ich meine, Ihr Freiheitsbegriff hat oft was Schwärmerisches. Er geht immer davon aus, dass sich im Netz nur so die Guten tummeln, alle interessiert am Fortschritt und Gemeinsinn. Das klingt doch auch ein bisschen naiv, so das Böse in diesem Sinne völlig auszublenden. Ich meine, der Staat ist nicht nur irgendwie die Krake, die mit ihren Tentakeln bis in unsere intimsten Sphären reicht. Dieses Bild zeichnen Sie ja auch so ein bisschen in Ihrem Programm. Sondern der Staat hat auch die Aufgabe, seine Bürger zu schützen. Trifft das auf, das muss auch doch für das Netz zutreffen.
Natürlich soll sich der Staat, muss der Staat mit allen Mitteln regulatorisch tätig sein, aber nicht mit allen Mitteln, sondern nur mit allen rechtsstaatlichen Mitteln. Das heißt, wir müssen gucken, ein rechtsstaatlicher Staat muss sich halt letztendlich auf legale Weise beschränken, auf legale Mittel beschränken. Und diese Schranke fällt unseres Erachtens in letzter Zeit mehr und mehr, sei es die Vorratsdatenspeicherung, die verdachtsunabhängig speichert, was wir, wann wir mit wem auf welche Weise kommunizieren, oder sei es eben auch dieses Zugangserschwernisgesetz, was von vielen, nicht nur von uns in der Partei, sondern auch von anderen Beobachtern der Szene, als Dammbruch bezeichnet wird. Hier versucht der Staat, eine Infrastruktur zu schaffen, mit der er ganz allgemein auf Meinungsäußerungen Einfluss nehmen kann. Und das halten wir für grundfalsch, für einen grundverkehrten Ansatz und letztendlich auch für gefährlich für den Staat als solchen, für unsere freiheitliche Demokratie.
Die Ziele der Piratenpartei Deutschlands. Darüber wird noch viel zu diskutieren sein. Das war der Vorsitzende Dirk Hilbrecht. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.